Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, alleine schon am Wetter, marschieren wir haarscharf auf Ostern zu. Und ich habe überlegt und gefragt, oh Gott, was ist dran? Was möchtest du heute Morgen? Und hat mir diese Bibelstelle aufs Herz gelegt aus 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 24. Denn das Kreuz, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es heißt nämlich in der Schrift, ich lasse die Weisheit der Weisen vergehen und die Klugheit der Klugen verschwinden. Wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortführer in dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt? Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten, für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Aber was ist dieses Wort vom Kreuz? Was ist, um das mal zusammenzufassen, was ist die Quintessenz dessen, was das Kreuz bedeutet? Die Bibel geht davon aus, und man kann es von der ersten Seite bis zur letzten Seite der Bibel immer wieder lesen und erkennen, wir leben als Menschen in einem Zustand, wo wir als unerlöste Menschen mit Gott nichts zu tun haben wollen. Sie geht davon aus, die Bibel sagt das, der Mensch ist an sich nicht gut, sondern böse. Und nicht nur ein klein bisschen gut auch noch irgendwo drin, sondern von vorne bis hinten verdorben und verloren. Und sie geht davon aus, dass wir als Menschen, die von Anfang an böse sind, quasi in einer Rebellion gegen Gott leben. Gott ist unser Feind, wenn wir unerlöst sind. Weil wir Dinge tun, als Menschen, die Sünder sind, die Gott nicht gefallen. Wir wissen das ganz tief drin. Auch die, die nicht an Gott glauben, wissen ganz tief drin, wenn man mal ihnen auf den Zahn fühlen würde, dass sie Dinge tun, von denen sie wissen, dass sie nicht richtig sind. Und warum sind wir als Sünder, als Menschen, die Sünder sind, Feinde Gottes? Wir wollen doch nicht dem begegnen, der sagt, der uns zeigt, der uns spüren lässt, das, was du tust, ist falsch. Und keiner würde als Rebell freiwillig ins Lager des Feindes überlaufen, sondern sich immer fernhalten. Und so musste Gott eine Lösung finden, wie er uns erreicht. Da das ja durch das Gesetz, was zum Volk Israel gekommen ist, offensichtlich nicht wirklich funktionierte. Gott hatte von Anfang an einen Plan, wie er uns als Menschheit erreichen kann, weil er von Anfang an dachte, dass er uns retten will, dass er traurig darüber war, dass wir von ihm als Menschen weggegangen sind, und er hatte eine Lösung. Und die einzige Lösung, die es gibt und gab, ist, dass jemand für uns die Schuld, die wir nicht selber tilgen können und auch gar nicht tilgen wollen, auf sich nimmt. Und dass er Gott durch seinen Heiligen Geist an uns das bewirkt, was wir von uns aus nie wollen würden. Nämlich, dass wir erkennen, dass wir böse sind, dass wir erkennen, dass wir vor Gott gesündigt haben und dass wir das, was Jesus getan hat, annehmen müssen. Das in Kürze ist die Quintessenz dessen. Jesus starb für unsere Schuld, die wir nie hätten tragen können und die wir auch nicht tragen wollen. Sein Heiliger Geist ist dazu da, um uns davon zu überzeugen und zu überführen, dass wir ihn brauchen. Und er ist derjenige, der uns dahin zieht. Und jetzt hört das mal mit den Ohren eines Menschen vor 2000 Jahren, dem das römische Strafsystem sehr vertraut war. Was hat man mit den Leuten gemacht, die am Rande der Gesellschaft standen, weil sie Verbrecher waren? Mörder, Vergewaltiger, Betrüger, Diebe, Plünderer. Was hat man mit diesen Leuten gemacht? Sie wurden, und zu damaliger Zeit war das eine sehr beliebte Methode bei den Römern, ans Kreuz genagelt. Und dann kommt ein Paulus daher, stellt sich in Athen oder wo auch immer hin und predigt diese Botschaft, dass es einem kleinen Land, das irgendwo im römischen Imperium liegt und das eigentlich auch keiner vielleicht so richtig kennt, das aber für Griechen zum Beispiel überhaupt keine große Bedeutung hatte, weil sie waren ja die große Kulturnation, die Römer haben ja nur alles abgekupfert, sie haben Philosophie, sie haben Architektur, sie haben Dichtung und Schönheit und Theaterstücke und alles. Sie sind doch eine ganz tolle Nation. Sie haben alles, was sie brauchen. Sie sind stolz darauf, gebildet zu sein. Stolz darauf, gute Menschen zu sein, tolle Philosophen zu haben. Da kommt da so ein Paulus und stellt sich hin und sagt, in diesem kleinen Land da hinten, da ist jemand gekommen, um für deine Schuld zu bezahlen und ist am Kreuz gestorben. Am Kreuz, sagt der Grieche. Da sterben doch nur Verbrecher. Was für eine Torheit! Und das ist nicht nur damals so. Das geht heute genauso. Man kommt heute vielleicht nicht mehr und sagt, am Kreuz sterben doch nur Verbrecher. Denn das Kreuz ist in unserer Kultur so rein sozialisiert, dass Leute das um Hals tragen, die mit Jesus gar nichts am Hut haben. Dass es als Kunstwerk und Schmuckstück verwendet wird, was eigentlich ein Todesinstrument war und an dem Jesus hart gelitten hat für deine, für meine Schuld. Und das ist den Leuten heute, den meisten, entweder völlig gleichgültig, sie sagen, das ist eine Torheit, aber das kratzt mich nicht, weil das glaube ich sowieso alles nicht, oder es ist ihnen eine Provokation. Stellt sich jemand hin und sagt, dieser Jesus ist am Kreuz für deine Schuld gestorben. Und du sagst, als unerlöster Mensch, ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, ich mache Fehler, aber welche Schuld denn überhaupt? Ich bin doch ein guter Mensch. Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe auch nur ab und zu mal das Finanzamt betrogen vielleicht. Auch vielleicht auch nicht, vielleicht noch nicht mal das. Naja gut, da war das Ding mit der Versicherung, da habe ich falsche Angaben. Aber ja, im Großen und Ganzen, also schwamm drüber, ich bin ein anständiger Mensch, komm mir nicht mit diesem Schuldding, das ist vorsintflutlich, das ist mittelalterlich. Niemand braucht das, ich brauche keinen Menschen, der für mich am Kreuz stirbt, für eine Schuld, von der du denkst, dass sie da ist und die du dir nur einredest. Es gibt Menschen, die so reagieren. Eigentlich gibt es 4 Gruppen von Menschen. Die Gleichgültigen, oder waren es 3? Also ich sag mal, gucken wir, wir zählen mal zusammen. Die Gleichgültigen, das sind die, die sagen, dein Glaube, das betrifft mich nicht. Schön, wenn es für dich funktioniert. Freu dich drüber, aber mich geht das nichts an. Und was du glaubst, ehrlich gesagt, das ist Unsinn. Ich empfinde das als Blödsinn. Es gibt die davon provoziert werden, die das ärgert, dass da Leute sind, die ihn versuchen, irgendeine Schuld anzudichten und zu sagen, du brauchst Vergebung, du brauchst Umkehr. Die krassere Gruppe davon sind doch vier, sind 3,5 genau genommen. Das sind die, die das nicht nur ärgert, sondern die diese Botschaft vom Kreuz und das Kreuz und Jesus hassen. Regelrecht hassen. Warum gibt es Anschläge auf Christen? Warum gibt es auch in Deutschland Schmierereien an Kirchen, Anschläge auf Kirchengebäuden? Warum gibt es solche Dinge in aller Welt und vor allen Dingen in Ländern, wo, ich sag mal, nicht so viel Toleranz und Freiheit herrscht, wie hier in diesem Land, wo wir glücklich sein können, dass wir hier in Freiheit leben dürfen? In Pakistan, dann würden wir uns jetzt in irgendeinem Untergrundding treffen oder irgendwo da, wo wir wissen, irgendwo da hinten da in diesem Waldstück, da kommt sowieso keiner hin. Da können wir uns treffen, da haben wir Ruhe. Und auch da müssen wir äußerst konspirativ und vorsichtig vorgehen, dass uns keiner erwischt. In anderen Ländern ist der Hass gegen Christen sehr viel deutlicher, aber auch hier ist er vorhanden. Und es gibt die vierte Gruppe, auf die ich noch eingehe. Das sind die, denen das Wort vom Kreuz keine Torheit ist, sondern die begriffen haben im Herzen durch den Heiligen Geist, das ist das, was ich brauche. Ich bin ein Sünder und ich brauche die Vergebung. Wenn wir mit Menschen reden über Jesus, viele von euch haben diese Reaktion sicherlich schon erlebt, entweder diese Gleichgültigkeit oder dieses Spotten. Was glaubst du da für ein Blödsinn, dass irgendein imaginärer Jesus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist? Es ist den Menschen eine Torheit. Und warum reagieren sie so? Und ich habe da meine ganz eigene Theorie, als ich drüber nachgedacht habe, warum reagieren Menschen so unglaublich verschieden, aber ablehnend auf Jesus? Entweder gleichgültig oder spottend oder mit geballtem Hass. Ich glaube, weil sie ganz tief drin sehr wohl merken, ich hatte das schon angerissen, dass sie ein Leben leben, das, wenn es einen Gott gibt, nicht in Ordnung ist. Und sie wollen auch nur die Möglichkeit, dass es diesen Gott geben könnte und der Ansprüche an ihr Leben hat, möglichst weit von sich fernhalten. Also versuchen sie es mit Spott. Oder sie sagen, das kratzt mich alles nicht. Ich habe deine Probleme nicht. Ich weiß nicht, was du mit Schuld meinst. Oder sie reagieren mit Hass. Die mit Hass reagieren, die haben, glaube ich, am meisten verstanden. Von diesen drei Gruppen. Weil sie am massivsten reagieren. Weil sie sehr wohl merken, da gibt's einen Anspruch an mein Leben. Dieser Jesus da am Kreuz, das ärgert mich. Ich glaube, wenn man sie genau fragen würde, in einer ruhigen Minute, könnten sie vielleicht selber gar nicht genau sagen, warum sie so krass darauf reagieren, wenn jemand nur das Wort Jesus in den Mund nimmt. Ich glaube, wenn man sich mit ihnen unterhält und sagt, Buddha, kratzt sie nicht. Ja, war ein netter Mensch, tolle Weisheitslehren. Vielleicht würden sie noch nicht mal so reagieren, wenn man Mohammed sagt, ja gut, das ist nicht für mich, aber gut, sagen sie mal. Aber wenn du mit Jesus kommst, boah, da kannst du erleben, da brausen die Leute auf. Da werden die rot im Gesicht, die kriegen grüne Flecken vor Wut. Das ist unglaublich. Du kannst auf eine Party gehen mit lauter Leuten, die Jesus nicht kennen. Und du könntest mit jedem anfangen, über alles Mögliche zu reden, sogar über irgendeinen abseitigen Kult, der Frösche anbetet. Und es kratzt niemanden. Aber wenn du dich dahinstellst und sagst, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, dass er für meine Schuld gestorben ist, ihr habt die Party gesprengt in dem Moment. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, welche Reaktionen das geben könnte. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die Leute, die das für Quatsch halten und da so entspannt sind, sagen, nein, das ist Blödsinn, das ist Torheit. Jemand will für mich sterben. Sie empfinden das als eine Beleidigung für ihren Intellekt. Sie sind so kulturell vielleicht, sie sind so moralisch, sie sind so gebildet. Bei ihnen liegt morgens, ich weiß nicht, wann die rauskommt, die Zeit auf dem Tisch. Ich bemühe jetzt mal möglichst viele Klischees, gehen regelmäßig ins Theater oder hören sich echt irgendwelche gebildeten Vorträge an, lesen Philosophen und alles. Aber da, dieses, nicht irgendeiner stirbt für meine Schuld. Was für eine Torheit. Sie lesen sich alles Mögliche durch und den größten Unsinn und der stört sie überhaupt nicht. Weil es ist ja Philosophie. Aber wenn du damit kommst, ist vorbei. Dann ist wirklich schwierig. Und du wirst auch die Leute erleben, die völlig anders reagieren. Paulus spricht, dass es für die Juden war die Verkündigung vom Kreuz ein empörendes Ärgernis, eine Provokation. Warum? Wenn man versucht, durch Halten von Regeln und Geboten gerecht zu werden vor Gott, Gott wohlgefällig zu leben, und wenn man sich wahnsinnig anstrengt, irgendwelche Regeln aufzustellen und noch einen Zaun um Regel A zu ziehen und noch einen menschengemachten Zaun um den Zaun, damit man ja die Regel A nie verletzt. Weil du willst ja Gott wohlgefällig leben. Und dann kommt jemand und sagt, was mühst du dich ab? Du brauchst dich gar nicht so anzustrengen. Jesus hat am Kreuz alles schon für dich getan. Für einen Juden der damaligen Zeit war das die Gotteslästerung schlechthin. Ja, weil diese Anhänger von diesem Jesus sagten ja, er wäre der Messias, aber der Messias, der ist jemand völlig anderes. Der kommt, um uns vom Joch der Römer zu befreien. Und der Messias ist siegreich und ein Held. Der stirbt doch nicht an einem römischen Kreuz, einem Schandmal, gekreuzigt von den Heiden. Das kann nicht der Messias sein. So haben sie damals reagiert. Und auch heute, und da fühlen sich die Leute, die versuchen, wirklich ernsthaft Gott zu suchen, in ihrem Stolz und ihrer Ehre verletzt, ihre Anstrengungen, die sie machen, Gott wohlgefällig zu sein, und du kommst ihnen mit Jesus. Red mal mit einem ernsthaften Moslem drüber. Jemand, der sich wirklich, ich sage jetzt nicht unbedingt mit einem Islamisten, ihr wollt kein Messer zwischen den Rippen haben, aber ich meine jetzt einen wirklichen hingegebenen Moslem, der Gott sucht, dem das ernst ist, der den Koran liebt, der sagt, ich will leben, wie der Prophet sagt, wie wir leben sollen, und sich anstrengt, um diese Gebote zu halten. Ich unterstelle ihm keine bösen Motive, sondern im Gegenteil, das ist jemand, der Gott sucht. Ganz ernsthaft wirklich sucht. Und es gibt viele, auch im Islam, die ganz, ganz ernsthaft Gott suchen. Und rede mit ihnen mal über Gnade, über Kreuz, über jedem, dass sie ihre Schuld gar nicht abtragen müssen, sondern dass jemand für sie die Schuld getragen hat. Die gucken dich an wie ein Auto und denken, was? Was redest du da für ein Blödsinn? Ich bin doch für meine Schuld vor Gott verantwortlich und ich muss so leben, dass Gott am Ende sagen könnte, ich lass dich rein. Aber das weiß ich doch nicht. Du redest hier davon, dass der das alles für dich getan hat und dass du in den Himmel kommst? Was für eine Provokation. Du machst es dir viel zu leicht. Du weißt doch gar nicht, ob du jemals in den Himmel kommen wirst. Ein Moslem hat keine Heilsgewissheit. Und zwar bis zum Schluss nicht. Weil nach dem Koran Allah frei entscheidet und sagt, ich guck mal, ob ich den reinlasse oder nicht. Könnte sein, dass ich ihn reinlasse. Könnte sein, dass mir sein Gesicht nicht passt. Vielleicht hat er da was falsch gemacht. Das ist die Befürchtung von vielen. Die wissen nicht, obwohl sie sich angestrengt haben, werden sie jemals im Himmel bei, ja, bei Allah werden sie sowieso nicht sein nach dem Koran, weil der ist im 7. Himmel, sie kommen nur bis zum 3. Also da, die werden sich eh nie persönlich begegnen. Aber sie wissen nicht, kommen sie jemals dorthin. Und du kommst mit dieser Botschaft vom Kreuz und von Jesus. Und sie empfinden das als unglaubliches Ärgernis. Sie empfinden das als Provokation, weil sie sich sagen, wofür muss ich mich dann so anstrengen? Mein lieber Christ, du machst es dir zu leicht. Warum ist es dann für uns, die wir zur vierten Gruppe der Anbeter gehören, eine Gotteskraft? Und was heißt dieses Wort vom Kreuz für uns persönlich? Was es heißt als Botschaft, habe ich gesagt, dass wir als Menschen Erlösung brauchen, dass wir sie von uns aus nie suchen würden, dass Jesus die Brücke gebaut hat zu Gott und der Heilige Geist uns auf diese Brücke zieht, indem er uns davon überzeugt und klar macht im Herzen, Hammer, du bist ein echter Schuft und du brauchst Vergebung. Und dann fällt es wie Schuppen vor den Augen und ihr habt das alle erlebt und könnt sagen, ja, das stimmt. In meinem Herzen bin ich böse. Und Jesus hat mich rausgerettet und hat mich erlöst und hat das alles am Kreuz für mich bezahlt. Und dieses, warum ist es also für uns eine Gotteskraft? Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass wir erlöst sind und damit ist gut, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass wir dieses Kreuz immer und immer wieder brauchen. Jeden Tag. Also ich ehrlich gesagt, ich würde mir wünschen, sehr viel mehr heiliger zu leben, als ich manchmal lebe. Ich brauche mich nur mal angucken. Ich brauche mich schon alleine nur mal angucken heute Morgen auf der Hinfahrt, als der eine Mercedes-Fahrer von hinten wieder so drängelte. Und ich... Wie würde mein Sohn das umschreiben, weil er bestimmte Worte zu Hause nicht sagen darf? Du Sitzfleisch, sagt er dann. Und die sagen auch, Shimon, die Umschreibung ist zwar nett, aber das, was du dahinter meinst, ist genau das Gleiche. Mir ist es dann etwas weniger nett rausgerutscht und ich dachte nur, ja Gott. Und siehst du, ich brauche dein Kreuz, Jesus. Ich muss mich daran festklammern und sagen, es tut mir leid. Auch gerade für diesen Mercedes-Fahrer segne ihn. Und es gibt Momente und Momente in diesem Leben, jeden Tag, wo ich merke, wenn ich nicht die Gewissheit hätte, dass ich immer, in jeder Sekunde zum Kreuz gehen kann, um umzukehren, Mann, das wäre echt ziemlich ätzend. Und selbst, also diese, wir brauchen dieses Kreuz als Rückversicherung und als Zusage Gottes. Wir sind erlöst. Jesus ist für uns an diesem Kreuz gestorben. Er hat alle Schuld bezahlt. Nicht nur die, die wir bis zu unserer Bekehrung begangen haben, sondern auch die, die wir jeden Tag neu begehen. Und wenn wir sie ihm dann bringen in Zukunft, auch die Schuld, die wir zukünftig begehen werden. Ich wünschte mir mal so einen Tag, wie Paulus, der sich hinstellen konnte und sagen konnte, macht mich mal nach, dann liegt ihr gar nicht falsch. Ich glaube, auch ein Paulus war nicht sündlos. Aber ich glaubte, er lebte über weite Strecken so, dass er am Ende des Tages sagen konnte, ich habe mir gerade echt wirklich nichts vorzuwerfen, selbst wenn ich mal gucken würde. Ich glaube, der Tag war völlig in Ordnung. Das kann ich von mir nicht behaupten. Aber auch ein Paulus bezeichnete sich trotz seines Lebenswandels als einen der größten Sünder, ein Sünder, wovon er einer der ersten ist. Er hat tief erkannt, und das müssen wir auch tief erkennen, wir brauchen dieses Kreuz. Alleine schon, weil wir sagen können, du hast auch meine miesen Charaktereigenschaften, die zu dir und deinem Wesen nicht passen. Am Kreuz getragen, hilf mir mit dieser Kraft, ein Leben zu führen, das dir gefällt, dass ich so sanftmütig bin beim Autofahren, wie du es wärst, wenn du hinterm Steuer säßest. Genau genommen, ihr Lieben, sitzt Jesus, wenn ihr Auto fahrt, hinterm Steuer. Wenn ihr ihn lasst, denn er lebt in euch. Wenn ihr ihn lasst, wenn ich ihn lasse, dann kann ich Auto fahren, wie Jesus Auto fahren würde. Und dann wird's mich nicht kratzen, wenn jemand vom Hinter mir drängelt würde, ganz entspannt denken, Mensch, der hat's vielleicht eilig, ich wechsle die Spur. Und dann würde ich da keinen Gedanken mehr drüber verschwenden. Das sind jetzt so Alltagsbeispiele. Es gibt auch ganz, ganz andere Dinge. Und ihr wisst alle, welche Situation es betrifft, wo ihr merkt, ich brauche diese Gotteskraft, um nicht nur die Vergebung zu bekommen für die Schuld, die ich Tag für Tag begehe, sondern die Kraft, die mich wieder aufrichtet, damit ich nicht aufgrund dessen, was ich jeden Tag falsch mache, wie so ein Depri am Boden kriege und sage, Mensch, ich könnte mich auch gleich in Sack und Asche anziehen, weil ich mache ja eh nur alles falsch. Nein, wir können uns nicht nur an diesem Kreuz festklammern, weil wir Vergebung brauchen. Wir können uns an diesem Kreuz hochziehen, weil Jesus das für uns getragen hat. Und wir können uns an diesem Kreuz festhalten, um aufrecht zu stehen. Wir brauchen dieses Kreuz. Und wir können ohne das, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht leben. Und das Gute ist, es ist nicht nur sein Sterben am Kreuz, das unsere Schuld getragen hat, es ist auch seine Auferstehung, die uns mit reingenommen hat. Ihr wisst, dass in Römer 6 steht, dass wir mit Christus in seinen Tod getauft sind. Was heißt das? Paulus sagt in einem anderen Brief, bitte vergebt mir, dass ich gerade nicht so bibelfest bin zu sagen, wo das ist, aber ihr wisst es vielleicht, dass er sagte, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus in mir. Oder wenn man das ganz wörtlich versucht, aus dem Griechischen zu übersetzen, könnte man genauso gut als Alternative sagen, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das ist eine genauso mögliche Übersetzung dieser Stelle. Das Tolle ist, Jesus hat uns nicht nur in seinen Tod mit reingenommen, auch in seine Auferstehung. Auch da sind wir voll in das Kreuzesgeschehen mit einbezogen. Was Jesus am Kreuz getan hat, ist nicht nur, dass er unsere Schuld getragen hat. Nein, er hat unseren alten Menschen mit ans Kreuz genommen. Das ist die Gotteskraft in dieser Botschaft, dass der alte Mensch, der alte David, der alte Stefan, der alte Holger, die alte Dagmar, ihr alle, die gibt's nicht mehr. Ihr seid mit Christus gestorben. Ich auch, zum Glück. Und manchmal erinnere ich mich da nicht dran und lebe wie vorher. Aber die Fakten, was die Bibel sagt, wer ich bin, sind völlig anders. Sagt, ich bin ein neuer Mensch. Ich bin ein neuer Mensch in Christus. Ich bin reingenommen in dieses Kreuz. Und das ist das Wort vom Kreuz, was für uns eine Gotteskraft ist. Wenn das Wort vom Kreuz für die anderen drei Gruppen, denen das gleichgültig ist, oder die, die spotten, oder die diese Botschaft hassen, so ärgerlich ist, warum schreibt dann Paulus, obwohl er das vorher alles klargelegt hat, dass es für sie alles ärgerlich ist, warum schreibt er, wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten? Für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Warum sagt er dann nicht, naja, dann sollen sie mal. Wir wissen ja, was wir daran haben, und sollen sie sich mal ärgern, wir erzählen es ihnen gar nicht. Nein, was kommt? Vers 24 ist entscheidend, und der ist auch für uns entscheidend, warum diese Botschaft nicht nur für uns wichtig ist. Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Gott hat sich Leute ausgesucht von Anbeginn der Welt. Und wir wissen gar nicht, wie viele das sind, aber viele, viele, viele. Mehr, als wir uns das vorstellen können. Aus allen Ecken, Völkergruppen, Denkweisen und sonst was gesagt, das sind die ich retten will und retten werde. Die will ich rausrufen, die will ich retten. Und zwar Juden wie Griechen, aus den Völkergruppen, denen das ein Ärgernis ist oder eine Torheit. Und wenn man das ausdehnt auf heute, dann gibt es für Gott keine Grenzen von Menschen und Völkergruppen, die er erreichen will. Die, die gutmütig spotten, weil sie so intellektuell sind und so unglaublich gebildet oder eingebildet, so unglaublich stolz darauf, gebildet zu sein, in diesem Staat zu leben, dass alles so toll ist und alles so, ja, das gibt ja welche so, das ist ja auch toll, ich meine, ich lebe gerne hier und genieße die ganze Kultur und Bildung, aber für die ist Jesus genauso ans Kreuz gegangen, wie für die, die sagen, das ärgert mich, dass du erzählst, da gibt's so eine Erlösung, die so einfach ist und ich mühe mich hier ab. Du erzählst größten Blödsinn. Jesus ist nicht nur gekommen für uns, die wir hier sitzen, denn wir alle, und daran müssen wir uns manchmal als Christen sehr, sehr gut erinnern und das uns ins Gedächtnis rufen, wir gehörten auch einmal zu einer dieser drei Gruppen. Entweder war uns das Wort vom Kreuz egal und du hast deine gleichgültige Haltung nach dem Motto, mach mal, dein Nachbar oder wer auch immer, von wem du diese Botschaft das erste Mal gehört hast, da hast du dir gesagt, ist okay, soll er mal, kratz mich nicht, mir egal. Oder du hast gespottet, weil dein Arbeitskollege zum Beispiel auf dem Schreibtisch bei der Arbeit nicht nur seine Papiere liegen hat, sondern auch so eine kleine Gideon, Lutherbibel. Und er wollte dir auch schon eine schenken, aber was sollst du damit? Da stehen ja keine Witze drin. Nee, also so ein Buch kannst du nicht brauchen mit so einem alten Deutsch. Und na, vielleicht gehörtest du mal zu dieser Gruppe. Vielleicht gehörtest du auch zu der Gruppe, die gesagt haben, das lehne ich von ganzem Herzen ab und ich hasse diese Botschaft. Aber wir gehörten alle zu einer dieser drei Gruppen. Und wir dürfen das nicht vergessen und uns in unseren christlichen Elfenbeinturm einschließen und sagen, uns geht es doch gut. Wir lieben unseren Jesus, wir feiern unsere Feste, wir machen unsere Konferenzen, wir feiern unsere Heiligen Geistabende oder was auch immer. Und da draußen, da sind die, die nicht wissen, dass sie mit jeder Stunde, mit jedem Tag auf den Abgrund zugehen und nur gehalten werden von der Gnade eines Gottes, der ihnen in keinster Weise verpflichtet ist, weil sie nicht mit ihm leben. Ich weiß nicht, wer von euch jemals von dieser Predigt gehört hat, die Sinners in the Hands of an Angry God. Im 17. Jahrhundert geheilt in Amerika, fragt mich jetzt gerade nicht mehr, wie der hieß. Der hat ganz klar gesagt, dass wir, wenn wir Sünder sind, wir sind nur, und das finde ich bezeichnend und finde ich sehr wichtig, dass wir uns das klar machen, die Menschen, die Jesus nicht kennen, werden nur durch die Gnade eines Gottes gehalten, das sagte ich eben schon, der ihnen in keinster Weise verpflichtet ist. Und nur weil er möchte, dass sie eine Chance haben, umzukehren, ist noch Gnadenzeit. Und wir wissen nicht, wann der eine oder andere, und die wissen es auch nicht, von dieser Welt verschwinden. Und deswegen ist das nicht nur so wichtig, dass wir diese Botschaft vom Kreuz für uns behalten, weil es die anderen ärgert und sie nicht weitererzählen, weil wir Spott erleben von unseren Nachbarn oder Freunden oder Arbeitskollegen, die sich über uns lustig machen. Und ich weiß, wie schwer das ist, dann trotzdem davon zu reden, wenn sich Leute darüber lustig machen und sagen, was bist du für ein Heiliger, und sich amüsieren und spotten. Sondern dann trotzdem zu sagen, okay, und wenn sie es jetzt nicht hören wollen, ich rede trotzdem darüber. Ich werde eine Gelegenheit suchen. Ich werde diese Kerle, diese Freunde, diese Mitarbeiter, diese Arbeitskollegen, diese Schulkameraden, diese was auch immer, Nachbarn oder so, die mir begegnen, ich werde sie jeden Tag ins Gebet einweichen. Mit Gebet einweichen. Und dann wird der Zeitpunkt eines Tages kommen und Gott wird mir das zeigen durch seinen Heiligen Geist, wo ich darüber reden kann. Und natürlich, und das ist auch offensichtlich in diesem Text, es werden Leute kommen aus diesen Gruppen, weil Gott sie gerufen hat und sie seinen Ruf hören. Es werden auch eine Menge Leute eben nicht kommen. Denn ihr kennt den Spruch, denn der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm gehen. Ich wünschte, es wäre anders. Aber es ist unsere Aufgabe, und es ist eine schöne Aufgabe, die wir nicht aus eigener Kraft und aus Krampf erfüllen müssen, sondern mit dieser Gotteskraft, den Leuten davon zu erzählen, dass es auch noch was anderes gibt, dass es eine Rettung gibt, dass sie Erlösung brauchen. Manchmal muss man ihnen die Augen dafür öffnen, wo sie schuldig sind. Und macht das nicht aus eigener Kraft, sondern taucht sie ins Gebet ein, dass sie vorbereitet sind. Aber es ist unsere Aufgabe, das Wort vom Kreuz, eine Torheit für die Heiden, ein empörendes Ärgernis für die Juden, also für die, die religiös denken, ich würde es jetzt mal so pauschalisieren, für die, die religiös denken und Gott suchen, aber nicht im Christentum, ist es ein Ärgernis. Und für die, die mit Gott nichts am Hut haben, ist das kompletter Blödsinn. Aber sie brauchen trotzdem Jesus. Und ich weiß, dass ein Freund von mir damals zu meiner Konferzeit versucht hat, mit mir darüber zu reden. Er war Konfirmand wie ich, aber ich bei uns in unserer örtlichen Kirche, da kam nicht viel rüber. Und ich habe mir immer nur gedacht, Mann, wann sind diese Konferstunden bloß vorbei? Das war ja langweilig. Und ich habe immer nur dann gedacht, guck, mal sehen, wie viele Verwandte am Ende zur Party kommen, und dann im Kopf schon die Kohle gezählt. Und er war bei Kopfermann in der Petrikirche und hat Konfirmationsunterricht gehabt. Der hat mir Dinge erzählt, die hat mir gesagt, ich bin ein Sünder. Und was habe ich ihn verspottet? Was habe ich mich drüber geärgert? Dass er sagte, wenn du nicht umkehrst, wenn du nicht mit Jesus lebst, dann wirst du eines Tages das sehr, sehr bedauern, weil dann lebst du ganz ohne Jesus die ganze Ewigkeit. Ich habe mich lieber lustig gemacht, aber wenn ich jetzt hier stehe und ich habe gespottet wie blöde, dann ist Hoffnung da, auch für andere, weil dass ich hier stehe, das war auch nur durch Gott möglich. Ich wollte gar nicht. Und deswegen können wir mutig sein. Gott hat Leute berufen, dass sie ihm nachfolgen sollen. Das hat er von vornherein gewusst. Er weiß, wer ihm folgen wird. Lasst ihn zeigen, wem ihr reden sollt, für wen ihr beten sollt. taucht diese Leute ein ins Gebet und verkündigt diese Botschaft, ob sie nun Torheit sein mag in deren Augen oder nicht. Aber sie brauchen diese Rettung. Sie brauchen diese Rettung, weil sie gehen, und das sagt der Brief hier von Paulus ganz klar, für die, die verloren gehen, ist das Wort vom Kreuz eine Torheit. Und das ist die reale Gefahr. Menschen können für immer verloren gehen. Und das ist genau das, warum wir uns aufmachen sollen und den Leuten von Jesus erzählen sollen. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, oh je, das soll ich auch noch evangelisieren und ausgerechnet ich und bloß nicht, und dann ihr kommt unter so einen Stress oder so einen Druck, das habe ich jetzt nicht gesagt, dann müsst ihr mal gucken, wo kommt der Stress her. Was ich sage ist, lasst euch das von Gott zeigen. Nehmt ihn damit rein. Lasst euch von seinem Heiligen Geist leiten, dann ist das eine Sache, die nicht anstrengend sein muss und auch nicht stressig ist. Aber es ist nötig, dass wir sagen, ich bin bereit, Gott, diese Botschaft vom Kreuz zu verkündigen, den Leuten dein Evangelium zu bringen. Und du zeigst mir, wen ich wann wie ansprechen soll, und dann klappt das. Das ist die Quintessenz daraus. Sollen mehr Leute das nicht für Torheit halten, sondern für eine Gotteskraft, weil Gott möchte, dass sie gerettet werden.